Kein anderer Künstler wurde weltweit zu solch einem Markenartikel wie der Salzburger Wolfgang Amadeus Mozart. Denn nicht nur seine Musik wird heute weltweit millionenfach gespielt und verkauft. Auch unzählige Produkte, die recht wenig mit dem Komponisten zu Lebzeiten zu tun hatten, werden mit seinem Konterfei geschmückt. Das reicht von harmlosen, bedruckten Kaffeetassen bis zu T-Shirts, die für die Legalisierung von Cannabis werben. Die Entstehung des Mythos Mozart erfolgte erst Jahrzehnte nach seinem Tod. Denn so riss man noch 1847 recht unbekümmert sein Sterbehaus in der Rauensteingasse 8 im ersten Wiener Gemeindebezirk ab und errichtete stattdessen dort ein größeres Wohnhaus. Immerhin dürfte dem Bauherrn doch ein wenig das schlechte Gewissen geplagt haben, dass er die letzte Wohnstätte Mozarts einfach mir nichts, dir nichts entfernte. Denn immerhin komponierte Mozart dort zwei seiner berühmtesten Werke, nämlich die Zauberflöte und das Requiem. So wurde flugs vom neuen Hausbesitzer eine Büste mit einer recht unterwürfigen Inschrift im damaligen Hausflur aufgestellt. Aber auch dieses Gebäude ist nicht mehr existent. Stattdessen wurde zuletzt ein großes Kaufhaus in der numerischen Kärntner Straße Nummer 19 errichtet. Die vorhin erwähnte Büste ist aber immer noch zu besichtigen, denn im Keller dieses Warenhauses befindet sich eine interaktive, immersive Ausstellung mit dem bezeichnenden Titel Mythos Mozart, die das Porträt im Foyer auch wieder ausgestellt hat. Wie nun aber dieser Ausnahmekünstler abseits der Klischees von Hoch- und Popkultur gelebt hat und wie das Mozart-Branding in Kunst, Wirtschaft und Politik funktioniert hat, behandelt die heutige Folge der
Geschichtskreislerei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei, eurem Geschichte-Podcast aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und
Walter.
Ja, heute haben wir uns gedacht, trauen wir uns mal an ein großes Thema, Mozart in Wien, Mozart und Wien. Und wir haben uns gedacht, wir laden da den Experten ein, den wir zu dem Thema unbedingt hören wollen. Gehört habe ich das erste Mal von ihm noch als Mittelschüler im Zusammenhang mit der netten Lightshow. Als Student habe ich mich dann vor Lachen gebogen, gemeinsam mit allen anderen Studentinnen vor Ort, in der Lehrveranstaltung aus der Praxis des Theatermachens. Und zu guter Letzt habe ich natürlich auch die Filme und die Bücher genossen von unserem Gast, die einfach zugänglich, radikal komisch und zugleich sehr tiefsinnig sind. Ich begrüße bei uns das Allround-Talent Kurt Palm. Hallo.
Hallo und danke für die Einladung.
Kurt, wir haben ja vor ein paar Tagen den Todestag wieder gehabt vom Wolfgang Mozart. Der ist in Wien gestorben, also keine große Überraschung in dieser morbiden Stadt, trotzdem ist es nicht nix. Aber er ist eigentlich nicht in Wien geboren. Mozart war ja ein Ausländer, oder?
Ja, das wissen eigentlich die wenigsten, dass Salzburg damals ein Fürsterzbistum war. Colloredo war einer der Herrscher damals und ein Gegenspieler Mozarts. Und das Fürsterzbistum hatte eine eigene Gesetzgebung, es gab eine eigene Währung und es gab auch eigene Landesgrenzen. Die Grenze zu Österreich verlief damals entlang der Ortschaft von Straßwalchen heute. Also wenn man heute auf der Ansa-Bundesstraße von Salzburg nach zum Beispiel Vöcklabruck fährt, dann überquert man dort die Grenze, die auch Mozart überqueren musste. Und da begann Österreich. Und Mozart war also, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, also nicht Österreicher, sondern Salzburger. Und das ist interessant. Das wird aber vielen Hörerinnen und Hörern auch so gehen oder so gegangen sein, wenn man im Ausland ist und man sagt, man ist aus Wien, kommen ja sehr oft so Stereotype Antworten wie zum Beispiel, ah, Mozart, okay. Oder im Ausland zum Beispiel einmal in New York, ah, Mozart, Hitler.
Ja, ja. Ich meine, sie sind nicht so weit weg voneinander geboren.
Ja, ja, aber sozusagen Mozart ist eine Konstante. Wenn man sagt, man ist aus Wien, ist das Erste, was die Leute einfällt im Ausland, ja, Mozart. Also das ist natürlich ein Mythos, gegen den du zwar anschreiben kannst, gegen den du Filme machen kannst, wo du die Leute wissenschaftlich oder halbwissenschaftlich darauf hinweisen oder aufmerksam machen kannst, dass das und das überhaupt nicht stimmt oder der Wirklichkeit entspricht, es nützt wenig. Also der Mythos, und das ist das, was ich gelernt habe in meiner langjährigen Beschäftigung mit Mozart, dass der Mythos so stark ist, dass du wenig Chancen hast, egal in welchem Metier du arbeitest, dass du diesen Mythos in irgendeiner Form beschädigst sozusagen oder den korrigierst.
Ja, du sagst es schon. Also Mythos Mozart, definitiv. Wir kommen auch später noch darauf, wie das entstanden ist. Gehen wir aber vielleicht nochmal zurück. Also Mozart und eigentlich auch seine Schwester galten ja in gewisser Weise als Wunderkinder und sind ja schon relativ früh viel herumgereicht worden. Also du sagst ja selber in deinem Film, die Mozarts sind viel gereist.
Ja, ja. Naja, das ist schon etwas Besonderes. Mozart war, das hat man nachgerechnet, wie man alles nachgerechnet hat, was Mozart irgendwie betrifft, über 10.000 Tage seines Lebens war er auf Reisen, was natürlich gigantische Zeit ist, wenn man sich die Umstände anschaut. Ich meine, nur ein praktisches Beispiel, wenn man damals von Wien nach Salzburg mit der Pferdekutsche unterwegs war, hat man im Wesentlichen 5 Tage gebraucht. Es gab zwei Expresskutschen, die waren einen Tag schneller, aber es war jedes Mal eine unglaubliche Geschichte sozusagen dahinter. Und wenn man sich anschaut, wo Mozart überall hingekommen ist, also nach Neapel, nach Paris, nach Amsterdam, nach London, nach Brünn und so weiter und so fort, also dann ist es schon unglaublich eigentlich und eine gigantische Leistung auch. Und man darf ja nicht vergessen, dass er in dieser Zeit auch, also nicht nur gereist, sondern er hat ja über 550 Werke komponiert auch noch. Also von daher ist es schon gewissermaßen auch, was seine Weltläufigkeit betrifft, ein Sonderfall, würde ich sagen.
Und relativ früh kam er ja schon nach Wien, also 1756 geboren, in den 1760ern eigentlich schon Kinderstar in Wien.
Ja. Ja, das sind halt auch die Mythen, dass er am Schoß von der Maria Theresia gesessen wäre. Ich meine, vielleicht stimmt's auch. Das Verhältnis Maria Theresias zu Mozart hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte allerdings geändert. Also das war dann schon so, als er dann fix nach Wien übersiedelt ist und mit dem Salzburger Hof gebrochen hat, war das Verhältnis des Hofs, sozusagen der Adeligen zu Mozart, also schon ein bisschen ein distanzierteres, nicht? Also Maria Theresia ist 1780 gestorben. Auch schon vorher hatte sie eine gewisse Distanz dann zu Mozart eigentlich entwickelt. Und das ist auch was, was man also eher in der Geschichte ein bisschen unter den Teppich gekehrt hat, weil es irgendwie nicht so gepasst hat zu seinem eher aufmüpfigen Wesen. Nicht?
War eigentlich wirklich so ein vielgereister Künstler, Komponist oder war das eher außergewöhnlich oder sind andere Komponistinnen oder Komponisten auch so weit gereist?
Sind schon weit gereist, die anderen Komponistinnen und Komponisten, aber aus meiner Erfahrung, also was ich recherchiert habe, war das schon eine Ausnahme, nicht? Und das war auch was ihm natürlich extrem zugute gekommen ist im Verlauf seiner Karriere, dass er natürlich schon viel gesehen hat von der Welt. Und er hat natürlich die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Ich erinnere mich an seine Paris-Reise, die er noch gemeinsam mit seinem Vater gemacht hat. Oder das war in Lyon, wo er Zeuge von Hinrichtungen geworden ist. Ich meine, die gab es in Salzburg auch, aber da war er noch relativ jung, ist er mit diesen Dingen in Kontakt gekommen. Das heißt, das war Alltag für ihn, also bestimmte Dinge, die halt einfach für uns aus heutiger Sicht ein bisschen ungewöhnlich sind. Nicht? Ich meine, in Salzburg gab es auch Hinrichtungen, das vergisst man ein bisschen, dass der Scharfrichter von Salzburg über 260 Menschen im Verlauf seiner Karriere hingerichtet hat, zu einer Zeit auch, wo in Österreich übrigens die Todesstrafe abgeschafft war, hat der Scharfrichter von Salzburg also noch fleißig geköpft und gevierteilt und die Köpfe auf Stangen aufgespießt.
Ne? Gut, man darf nicht vergessen, das war absolutistisches Fürstentum.
Ja, ja, genau. Ja, genau, genau.
Ja, du hast es eh schon gesagt, sozusagen Mythos Mozart, da geht es ja relativ früh los mit der Mythologisierung und es ist schwer durchzudringen und deswegen gerade haben wir uns auch gedacht, das wäre super, wenn du bei uns bist und mir ein bisschen was erzählst, weil du hast ja den Film über Mozart unter anderem gemacht, also ja. Der Wadenmesser und ich finde die Art und Weise, wie du dich dort annäherst, wir werden dann am Ende eh nochmal darauf hinweisen bei den Tipps, aber die Art und Weise, wie du die annäherst, ist vielleicht die einzige Art und Weise, wie man sich Mozart annähern kann. Ich meine, ich weiß es nicht. Was sagst du dazu? Also was war so der Hintergrund?
Ich glaube, es ist nicht die einzige Art und Weise. Es ist eine bestimmte Absicht dahinter. Also meine Überlegung war die, dass ich mich eigentlich interessiert habe für den Menschenmonster. Das heißt, für den Menschen, der von 1756 bis 1791 gelebt hat. Also für das Fleisch habe ich mich interessiert. Also nicht für den Mythos, nicht für das, was sie dann getrennt hat. Und das ist ja ganz interessant, dass, und da gibt es die Parallelen zur christlichen Mythologie. Mozart wurde begraben am St. Maxer Friedhof, aber sein Leichnam ist verschwunden. Also man hat ja schon ein paar Tage später nicht mehr gewusst, wo liegt der. Und die Konstanze ist ja relativ spät da rausgefahren, aber ich glaube, das hat mindestens ein Jahr gedauert und wollte das Grab aufsuchen, nur das gab's nicht mehr. Und das ist interessant. Jesus wurde begraben und sein Leichnam war weg, er ist aufgefahren in den Himmel. Bei Mozart war es genauso und das ist eine interessante Parallele. Sozusagen das Fleisch war weg, aber der Geist ist geblieben. Und diese Mystifizierung, ja, das ist ein Phänomen, weil es war ja nicht selbstverständlich. Also es war ja nicht so, dass Mozart zu seiner Zeit der berühmteste und der bekannteste Komponist war. Das war ja nicht so. Da gab es ja welche, die kennen wir heute gar nicht mehr. Er war natürlich in Wien, da hat der Falke schon recht, ein Superstar in einer gewissen Zeit. Aber das war die Zeit, wo man den Stil, den er sozusagen entwickelt hat, bei den Adeligen und Bürgern akzeptiert hat. Und das fand man gut. Aber ab dem Zeitpunkt, also das hat eingesetzt so in den letzten 3-4 Lebensjahren, wo er sich vom Stil her entfernt hat, von dem Mainstream, wenn man so will, war es aus. Diese sogenannten Akademien, also das waren diese Aufführungen, die Adeligen und Bürger buchen konnten, so hat man im Vorfeld Tickets gekauft, die waren dann immer schlechter besucht. Und es gab ja dann ein Konzertversuch, also kurz vor seinem Tod, hat er nur noch ein Karten verkauft. Das war der Van Swieten, der war der Einzige, der dieses Konzert noch besuchen wollte, nicht? Mhm. Und die letzten Jahre, wenn man sich dann seine Briefe anschaut, die er an die Konstanze geschrieben hat, zu der Zeit, da war sie in Baden auf Kur mit dem Franz Xaver Süssmayr, also es war ein Schüler von Mozart, der war damals 25 und dürfte ein Verhältnis mit Konstanze gehabt haben, aber das ist mit Vorsicht zu genießen, diese Aussage, darum sage ich es im Konjunktiv.
Die Stadt Baden war der Indiz dafür.
Ja, ja, also der Mozart schreibt ja dann wirklich sehr verzweifelte Briefe an sie, dass es absolut leer ist in seinem Innern, dass sein Herz eiskalt ist und dass er einfach todunglücklich ist, nicht? Und meine These war, ich glaube, es gibt 40 Theorien über Mozarts Tod. Ja, vielleicht ist er wirklich einfach an gebrochenem Herzen gestorben. Er war fertig mit allem, was er machen wollte. Er hat keinen Auftrag mehr gehabt in Wien. Es gab andere Komponisten, die einfach viel begehrter waren als er. Privat hat es überhaupt nicht mehr funktioniert. Geld hat er auch keins. Und der Gedanke, dass er dann am gebrochenen Herzen gestorben ist, gesagt hat, was soll ich da noch machen, der erscheint mir irgendwie sehr plausibel. Und ja, gestorben ist ja in der Rauensteingasse, dort wo jetzt, gibt es das Kaufhaus Steffel noch? Ich weiß gar nicht.
Ja, gibt es noch.
Es gibt es noch, ja, okay. Dort irgendwo im dritten Stock ist, glaube ich, sein Sterbebett gestanden. Da ist heute die Kleiderabteilung. Da stehen irgendwelche Schaufensterpuppen.
Auch tote Gegenstände.
Ja. Ja. Du, zum Verhältnis Mensch und Mythos sozusagen nochmal, und du hast ja auch schon Falco fallen lassen, also Mozart in Wien, rockt mehr Amadeus. Ist es schon ein Wiener Phänomen, dass man, wie der Falco sicher auch gesagt hat, mal als Lebender sozusagen dem Missgunst ausgesetzt ist und als Toter dann wieder ein bisschen hochkommen wird? Oder ist das zu einfach gesagt?
Ich glaube, es ist ein bisschen zu einfach gesagt und es trifft wahrscheinlich auch auf andere Künstlerinnen und Künstler und andere Städte oder Weltgegenden zu. Aber beim Mozart war es natürlich schon auffällig und das ist schon ein Sonderfall, weil die Marke Mozart, das muss man sich einmal vorstellen, die gehört weltweit zu den 50 umsatzstärksten Marken. Also das muss man sich einmal jetzt vorstellen. Also das ist stärker als die Marke Rossini oder Beethoven. Es gibt keinen Komponisten, von den Komponistinnen ganz zu schweigen, die diesen Wert auch nur annähernd erreichen würden. Und ich meine, wir reden da von Mozart-Socken, von Mozart-Golfbällen, von Mozart-Zugsgarnituren, von der Skiwelt Amadeus, von der Skischaukel Amadeus. Und ich meine, das wäre jetzt ad infinitum aufzuzählen, was es da alles gibt. Aber das ist ja nur möglich dadurch, dass dieser Mythos, diese Marke sich verselbstständigt hat. Es wäre unmöglich. Also wir feiern heuer, beziehungsweise letztes Jahr 2024, Kafka-Jahr, 100. Todestag von Franz Kafka. Kafka ist natürlich in der Literatur hoch angesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Kafka-Wurst, eine Kafka-Salami oder einen Kafka-Golfball gibt. Das würde niemand kaufen, weil es niemand interessiert. Aber die Kafka-Tabs für Geschirrspüler, die kann man sich auch nicht vorstellen. Aber die Mozart-Tabs für ihren Geschirrspüler gab es in einer Box, wo das Mozart-Konterfei drauf ist. Und ich kann mich erinnern, ich war vor vielen Jahren einmal in Los Angeles in einem Supermarkt und dann gehe ich auf einmal vorbei bei der Bierabteilung und da gab es ein 6er Tragerl Zipferbier mit dem Mozart-Konterfei ganz fett drauf und dann ist das Zipferbier vermarktet worden über Mozart, weil es gestanden ist, City Salzburg close to Zipf. Also, und der City Salzburg über Mozart lief. Also, das muss man sich einmal vorstellen, diese Kombination. Und Mozart ist erkennbar als Marke. Und was mir schon klar geworden ist, auch durch meine Beschäftigung, auch trotz der Filme, trotz der Bücher, dieser Mythos ist, und das ist jetzt ein komisches Wort, man ist wirklich unsterblich, also den bringst du nicht weg. Ja? Also das ist wirklich ein Phänomen.
Geschaffen hat ja eigentlich den Mythos ursprünglich die Constanze Nissen, oder? Das ist ja auch die erste, wo dann irgendwie dieser Wolfgang Amadeus Mozart sozusagen so...
Ja, sie hat auf jeden Fall fleißig mitgeholfen oder das unterstützt. Und die hat ja den Mozart um 50 Jahre überlebt, mehr als 50, ich glaube 51 Jahre. Sie ist 1842 in Salzburg gestorben und war natürlich schon Nutznießerin von diesem ganzen Hype, muss man sagen. Ob sie jetzt wirklich die clevere Geschäftsfrau war, weiß ich nicht, aber es ist schon anzunehmen, weil sie hat ja gleich kurz nach dem Tod Mozart ein Notenkonvolut nach Berlin verkauft an den dortigen König und hat also relativ schnell begonnen, die Marke Mozart zu vermarkten. Und sie war auch tatkräftig beteiligt an der ersten Biografie, die über Mozart erschienen ist. Das war so ein kleines Heftchen, wo auf 100 Seiten, ich glaube 40 Mal, der Begriff Genie, Wunder, Wunderkind und was weiß ich was vorgekommen ist. Das heißt, das hat schon unmittelbar nach seinem Tod eingesetzt und das ist interessant, wenn man das sozusagen aus der Rückschau betrachtet, dass es tatsächlich so fast ein System gegeben hat, wo man versucht hat, mit dem Namen Mozart Geld zu machen. Das hat natürlich nicht immer funktioniert, aber es gab dann doch Entwicklungen. Man kann das wahrscheinlich jetzt nicht genau festmachen, da und da und da, aber dann wurde die Mozartkugel erfunden und so weiter und dann hat sich das verselbstständigt. Ja, und dann wurde Mozart ein Begriff oder ein Phänomen, das für alles herhalten musste, ja. Und vielleicht reden wir nachher noch drüber, über diese Mozartfeier 1941 in Wien, wo der Goebbels die Schirmherrschaft übernommen hat und Baldur von Schirach die Rede gehalten hat. Und da zirkt's da auf Deutsch gesagt die Schuhe aus. Wenn du liest, wofür Mozart damals herhalten musste, das Credo war damals, 1941, das war im Dezember 1941, also ein halbes Jahr nach dem Überfall Hitler Deutschlands auf die Sowjetunion, wo das Motto war, mit Mozart, mit seinem Geist ziehen wir in den Krieg. Wir verteidigen Europa, indem wir mit Mozart kämpfen. Und das ist schon ziemlich irre, wenn man sich das anschaut, dass man den Komponisten, der wirklich Zeit seines Lebens kein Kriegsverherrlicher war. Und mir ist kein einziger Satz bekannt, wo man sagen könnte, er hat den Krieg verherrlicht oder verharmlost, dass man ihn hergenommen hat. Und noch dazu für die nationalsozialistischen Pläne, für die nationalsozialistische Ideologie, also wirklich brutal missbraucht hat. Aber war auch nur möglich, weil es diese Marke und diesen Mythos gab.
Wobei man sagen muss, da waren ja die Nazis natürlich sehr einfallsreich. Also 2 Jahre später wird das Institut für Theaterwissenschaften gegründet und in der Gründungsrede, also der Kindermann war das ja damals der Gründer, und in der Gründungsrede geht es um Theaterwissenschaft als Lebenswissenschaft und gemeint ist aber natürlich nationalsozialistisches Leben. Also das ist schon ganz spannend, aber interessant, also dass wir Europa auch mit Mozart im Wilden Osten verteidigen.
Ja. Weil du nur gefragt hast, sozusagen, was mein Ansatz war bei dem Film beziehungsweise bei meinen Büchern. Also mir ist es eigentlich immer um relativ einfache Fragestellungen gegangen. Zum Beispiel hat mich interessiert, wie hat der Alltag in Salzburg in der Getreidegasse und in der Wohnung funktioniert? Also zum Beispiel ganz banal, wer hat wo das Holz herholen müssen? Das waren natürlich die Dienstmägde, um die Öfen zu heizen. Woher ist das Wasser gekommen? Wo haben die einkauft? Wie viel hat das gekostet? Wie hat der Alltag funktioniert? Das waren die Sachen, die mich interessiert haben. Ich habe mich mit Fragestellungen beschäftigt. Zum Beispiel, hat Mozart Klopapier verwendet? Wenn ja, wo ist er mit dem in Kontakt gekommen? Ne? Das gibt ja lustige Episoden. In London sind sie erst einmal mit einem sogenannten Wasserklosett in Berührung gekommen und der Leopold Mozart hatte das akribisch an den Hagenauer, also der, dem das Haus gehört hat, wo die in Salzburg gewohnt haben, geschrieben. Und das ist sehr skurril heute, wenn man diese Verblüffung liest und die Faszination, die von diesem Wasserklosett ausgegangen ist. Also diese Banalitäten. Oder einmal schreibt der Mozart an seinen Vater, da hat er in Wien gelebt, er soll ihm Salzburger Zungen schicken, also aus Salzburg Rinderzungen. Und das war der Hintergrund, warum ich das in dem Film gezeigt habe, mit der Schlachtung des Ochsen. Und mir interessiert, okay, wann der die bestellt in Salzburg, und das dauert 5 Tage mit der Pferdekutsche. Da ist einmal der Zoll in Straßwalchen, muss einmal das verzollt werden. Und es war tatsächlich oft so, dass Lebensmittel beschlagnahmt wurden, weil die nicht transportiert werden durften, zum Beispiel nach Österreich, aus verschiedenen Gründen. Also Seuchen, das Lebensmittelgesetz war damals ziemlich streng in Wien auch. Also das ist erstaunlich, wenn man sich die Marktordnungen anschaut. Das waren zum Teil strenger als heute. Und mir hat einfach das interessiert. Okay, der bestellt sich die Rinderzungen. Was waren das für Rinderzungen? Das werden ziemlich sicher geräucherte gewesen sein. Wie sind die transportiert worden? Gab es ein Gegengeschäft? Wie viel hat er dafür bezahlen müssen? Wie waren seine Einnahmen damals? Wie viel hat er gekriegt für eine Klavierstunde? Was konnte er sich darum kaufen? Wie viel Kilo Rindfleisch oder welche Fische und so weiter? Also eher die banalen Dinge des Alltags, das waren die, die mich interessiert haben.
Das ist ja auch einer dieser Mythen, ist ja auch, dass er arm verstorben ist, dass er kein Geld gehabt hat, aber eigentlich war er doch ein gut verdienender Künstler,
absolut,
vor allem für seine
ja,
Zeit. Also das
absolut.
Musste man sich erst einmal leisten können, ja. Sich die Zungen aus Salzburg ja. anliefern, Dienstboten.
Ja.
Ist das auch so ein wenig, dieser Marketing-Mythos entsteht auch damals, also sein Vater ja auch, der sehr kommerziell interessiert war. Eigentlich waren das ja schon eigentlich Bürger und so richtige Vermarkter ihrer Talente und ihrer Möglichkeiten. Also stand ja schon ein bisschen im Kontrast zu den früheren Künstlern, die halt irgendwie verschwunden sind, die da im Nimbus und auch verarmt sind, aber die sind schon selbstbewusst auch aufgetreten, haben auch repräsentiert und haben das Geld auch mit vollen Händen ausgegeben.
Genau, also der Leopold Mozart war eigentlich ein sehr guter Manager. Der hat schon genau gewusst, was er macht. Er hat ja beide Kinder gefördert, hat aber dann relativ früh erkannt, dass die Nana zwar sehr gute Klavierspielerin war, aber dass sie nie diese Talente hatte wie der Wolfgang. Und darum hat er sie dann auf den Wolfgang konzentriert. Also anfangs sind sie nur zum Teil zu zweit aufgetreten. Also in London zum Beispiel sind sie ja zu zweit aufgetreten. Also die Nana und der Wolfgang. Und dann hat er sie auf den Buben konzentriert und den wirklich brutal, muss man schon sagen, gedrillt, damit er diese Sphären erreicht, die er nicht erreichen konnte. Das hat er gewusst. Er war ein guter Komponist, der Leopold Mozart, aber er wusste, er ist Durchschnitt. Und er hat gesehen, dass sein Sohn Talente hat, die geldmäßig auch einiges bringen können, und hat sich dann darauf konzentriert und war sein Manager, hatte dann allerdings schon große Probleme mit gewissen Charaktereigenschaften seines Sohns. Und da gibt's einen sehr schönen Brief aus der Zeit Paris-Reise Mozarts, ich glaube, das war 1776, wo der Leopold Mozart an die Baronin von Waldstätten schreibt, das war Familienbekanntschaft sozusagen. Er wäre beruhigt, was den Mozart, also den Sohn, den Wolfgang betrifft, wenn er nicht eine Sache sehen müsste, nämlich, dass er zu extrem ist. Es ist immer zu viel oder zu wenig und keine Mittelstraße. Und das ist eine interessante Charakteristik, finde ich, und das zeigt auch, dass der Leopold Mozart ein sehr guter Menschenkenner war. Und das war das, wovor er Angst hatte, dass der Sohn zu radikal ist. Das heißt, sein Traum wäre gewesen, einen Sohn zu haben, den man sozusagen gut einspannen kann, in der Mittelstraße sozusagen. Das ging ja dann weiter mit der Eheschließung der Konstanze. Das wollte der Vater mit allen Mitteln verhindern. Er hat ein Jahr lang versucht, ihm die Ehe auszureden, weil er die Angst hatte oder das Gefühl hatte, dass der Sohn dem Vater abhanden kommen könnte und dass die Familie Weber zu viel Einfluss auf ihn gewinnen könnte. Da war ja ein bisschen was dran, weil die Mutter von der Konstanze Weber war ja auch ziemlich gute Managerin und die hat auch gesehen, da ist finanziell einiges rauszuholen. Und es war ja da die Zeit dann, als Mozart mit dem Hof gebrochen hat in Salzburg und mit dem Colloredo dann berühmten Duelle geliefert hat, die dann geendet haben mit dem berühmten Arschtritt im ersten Bezirk. Und wo er dann gesagt hat, so, jetzt ist vorbei. Und das war natürlich für den Vater ein totaler Schock. dass der Sohn den fixen Job aufgibt und den fixen Job, den er in Salzburg gehabt hat, und als freier Komponist nach Wien geht und dann sich noch dazu der Constanze Weber an den Hals wirft. Nicht?
Also kann man das durchaus so parallelen wie mit den Jacksons und mit dem Michael Jackson und den Jackson 5? Also das erinnert mich ein bisschen daran. So also Übervater, Supermanager, drillt die Kinder und konzentriert sich dann auf ein Kind, das dann halt besonders profitabel erscheint.
Würde ich schon sagen, ja.
Also ich wäre mir auch genauso in den Sinn gekommen. Aber was war der Wolfgang Amadeus Mozart jetzt eigentlich für ein Mensch?
Was mich fasziniert hat, ist so eine Episode, da gab es eine bürgerliche, adelige Gesellschaft, das war ja damals gut durchmischt, also die Bürger und Adeligen, die dann Konzerte besucht haben. Und da gab es so eine, das war glaube ich so eine Soiree, und Mozart hat Klavier gespielt und alle waren hingerissen und haben gelauscht. Und er hat das, und er war ganz, er ist aufgegangen in sein Klavierspiel, hat aber dann gemerkt plötzlich, wie die begeistert sind, und hat auf einmal angefangen, falsch zu spielen und Purzelbäume zu schlagen. Hat aufgehört zum Spielen und hat sozusagen eine Art Statement dagegen abgegeben, dass er jetzt so bewundert wird von den Leuten. Ja? Also er war auf jeden Fall, also ich würde sagen, das stimmt schon, dieses Bild, das der Falco vom Mozart populär gemacht hat, das stimmt schon ein bisschen, dass er sicher sozusagen ein bisschen Punk war und dass er unangepasst war. Und er wollte sie nicht da einspannen lassen von diversen Systemen. Und ich habe bei der Wahl 2006 gesagt, damals bei der Nationalen, Mozart würde heute KPÖ wählen. Okay, das ist natürlich nicht nachweisbar, aber er war von seinem Naturell sicher einer, der nicht leicht zum Handeln war, würde ich mal sagen. Also das hat ja gezeigt, der Konflikt mit seinem Vater. Und in dem Betrieb war er schon immer ein Störfaktor. Also er war nicht der, wenn der Kaiser gesagt hat, schreib mir die und die Oper, dann hat er es schon geschrieben, aber immer mit Faktoren drinnen, die eigentlich dem Adel oder auch dem Bürgertum nicht so getaugt haben. Nicht? Also es war nicht so, dass er der Hampelmann war von denen und immer noch deren Pfeife getanzt hat, sondern er hat schon seinen eigenen Willen gehabt. Und ja, was man halt so war, ich meine, er war sehr klein, das ist ja, also die Überlieferungen sind, dass er nicht viel größer ist, 1,50 Meter, weil Pockennabel, Klubschaugen, also von der Erscheinung her dürfte er ein bisschen, ja, nicht so der Supertyp gewesen sein, aber sein Naturell scheint so gewesen sein, dass die Leute ihn sehr gemocht haben. Also er war sehr beliebt und er muss wirklich einen guten Schmäh gehabt haben. Und das kommt da sehr raus, finde ich, bei den Briefen oder bei den Dokumenten, die es gibt aus zweiter Hand über ihn, dass er eigentlich schon ein sehr lebenslustiger Mensch war, der auch gern getrunken hat und der das Leben genossen hat. Also anders wie das Bild, das man von Beethoven hat. Ne? Der ist halb tauber irgendwie.
Wäre das überhaupt noch so möglich, eigentlich heutzutage ein Künstler, der so die Fäkaliensprache benutzt, in den Zeitalter der politischen Korrektheit, wird er auch so erfolgreich sein? Wäre eigentlich heute, sind wir fast wieder in biederen Zeiten angekommen.
Absolut. Nein, das ist natürlich ein ganz heikles Thema. Die Fäkalkomik Mozart ist eine eigene Geschichte und ich finde es faszinierend, weil diese Passagen in den Briefen oder auch in seinen Texten, weil er hat ja dann auch so eigene Lieder getextet sozusagen dazu, das beweist für mich schon auch, dass er ein literarisches Talent war. Also die haben literarisch einen hohen Wert, finde ich, diese Texte, vor allem in den Briefen an seine Cousine, weil man gesagt hat, ja, das war damals so üblich, also das stimmt natürlich nicht, das war schon ein Sonderfall. Also diese Fäkalkomik war was ihn auch ausgezeichnet hat, und ich finde es ja lustig, dass er, da war er in Augsburg bei einem Konzert und dann hat er an einen Bekannten geschrieben, es war eine Menge Noblesse da, die Prinzessin Aschbömerl und der Prinz Musbauch von Sauschwanz und so weiter und die Gräfin riecht zum Dreck und so, und er hat sich total abfällig geäußert über die Adeligen, nicht? Und das finde ich irgendwie schon lustig, vor allem im Kontext, wenn du es heute anschaust, die Aufmärsche bei den Salzburger Festspielen zur Eröffnung, wo genau diese Leute da sind, die Gräfin Brunsgern, wortwörtlich. Aber Mozart wird, das ist wieder vor dem Haus für Mozart, wo die dann auftanzen da. Und also von daher hat er schon eine Sonderposition eingenommen in Wien, würde ich sagen.
Gehen wir vielleicht, was du es erwähnt hast, er wird vielleicht jetzt revolutionär sein, KPÖ wählen oder was immer auch halt machen oder Punk. Wie stand er eigentlich politisch? Ich meine, er war auch immer ein Zeitgenosse, auch von mehreren Revolutionen.
Ja, also da muss ich sagen, habe ich wirklich intensivst recherchiert, aber nichts gefunden, wo ich sagen hätte können, er war auf der und der Seite. Also dem Adel ist er skeptisch gegenübergestanden. Also er war sicher keiner, der irgendjemanden hineingekrochen ist, weil das sagt er, ich hasse nichts mehr als das Kriechen. Das schreibt er auch sehr oft. Und dass die falsch sind wie die Schlangen. Er hatte einen totalen Konflikt mit dem Klerus, also vor allem auch mit dem Fürsterzbischof Colloredo, und hatte auch generell, glaube ich, zu den kirchlichen Würdenträgern eher ein distanziertes Verhältnis, auch zum Adel. Also ich würde aber nicht sagen jetzt, dass er unbedingt der Revolutionär war, was jetzt die politische Seite betrifft. Musikalisch war er sicher revolutionär, ja. Und natürlich, man kann jetzt die Hochzeit des Figaro so und so interpretieren, aber ich würde es angesichts des Premierenjahres 1786 schon eher auch als zumindest gedämpftes Statement, also gegen den Adel sehen. Also das ist schon so, dass da der Adel nicht so gut wegkommt. Also der Figaro und die untere Schicht kommt irgendwie besser weg als der Adel.
Würdest du ja sagen, dass das vielleicht so ein bisschen ein Mitgrund für die Missgunst war, die der Mozart da ausgesetzt war? Also dieses einerseits musikalisch vielleicht revolutionäre, andererseits vielleicht aus der Persönlichkeit. Also ich habe so im Kopf, dass du darüber sprichst, dass bei der Uraufführung des Figaro, glaube ich, die Sänger sogar absichtlich falsch gesungen haben, um quasi irgendwie da einen Misserfolg herbeizuführen.
Ja, da gab es natürlich jetzt Konflikte zwischen den verschiedenen Komponisten. Da gab es natürlich schon Rivalitäten. Ja, aber ich glaube, jetzt nicht, dass das so stark war, dass jetzt der Adel versucht hat, den mundtot zu machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da sind viele verschiedene Faktoren zusammengekommen. Der eine Faktor war sicher der, dass er nicht sehr pflegeleicht war, dass er eher aufmüpfig und renitent war. Und der zweite Faktor war sicher der, dass er eben auch seinen eigenen Weg gegangen ist und er gemerkt hat, da ist zwar jetzt ein anderer Stil verlangt, aber das interessiert mich nicht, ich gehe meinen Weg und okay, wenn niemand mehr kommt, kommt halt niemand mehr. Also so eher hat er da schon eine sehr starke Persönlichkeit gehabt, die halt dann letztendlich zu den Konflikten geführt haben. Das war eigentlich zwangsläufig. Nicht?
Er war ja auch Freimaurer. Es gibt auch immer diese Mythen, in welchem Verhältnis Freimaurerei und mit seinem Tod auch in Verbindung gebracht oft wurde. Aber er hat sich, was wahrscheinlich sehr viel der Wahrscheinlichkeit mehr entsprach oder der Wirklichkeit mehr entsprach, doch sehr sich mit den Ideen der Aufklärung beschäftigt. Mhm. Also er war dann auch, glaube ich, in diesen Zirkeln unterwegs. Ja. Er war befreundet mit sehr vielen Aufklärern, mit Ignaz von Born zum Beispiel, soweit ich weiß, oder von Sonnenfels. Das war ja wirklich auch so, glaube ich, so eine Atmosphäre der Diskussion und der Offenheit, halt zumindest des aufgeklärten Absolutismus. Hat sich das eigentlich auf seine Musik dann auch irgendwie ausgewirkt?
Das kann ich nicht sagen. Also über die Zauberflöte ist ja viel geschrieben worden und da wird ja immer noch sehr viel hineingeheimnisst sozusagen. Inwiefern das jetzt eine Oper der Aufklärung ist oder der Verherrlichung des Freimaurertums, das ist schwer zu sagen. Aber es gibt ein schönes Gemälde, wo so ein Zusammenkunft der Freimaurer gezeigt wird, wo Mozart dabei ist und ich glaube der Schikaneder auch, wo also sehr, wie du das richtig gesagt hast, diskutiert wird in diesem Kreis und sicher auch politisiert wird. Aber inwieweit sich das jetzt auf seine Musik jetzt ausgewirkt hat, kann ich schwer sagen.
Aber wann erfolgt dieser Bruch? Du hast diese tolle Anekdote auch erzählt mit 41, also die Wehrmacht überfällt die Sowjetunion mit Mozart auf den Fahnen quasi. Wann passiert diese Kanonisierung, dass man so eigentlich alles dieses widerständige, widersprüchliche wegwischt und das so in diesen bürgerlichen Bildungskanon einbettet?
Na, das war das 19. Jahrhundert, wo der Geniebegriff ja als fixe Größe gegolten hat und wo man das natürlich als Herrschaftsinstrument benutzt hat. Wenn du Genies hast, die du über alle hebst und über alle stellst, dann hast du natürlich 99,9% der Bevölkerung, die darunter stehen. Und das ist natürlich was politisch höchst gefährlich ist, aber verständlich aus der Sicht des Bürgertums, dass man sozusagen gerade im Bereich der Kunst eine Elite schaffen wollte und die dann eben, so wie das mit Goethe passiert ist, Goethe und Nationalsozialismus oder Mozart, die man dann missbrauchen konnte auch. Also das geht Hand in Hand, meines Erachtens. Also das war das 19. Jahrhundert eigentlich, wo dann der Geniekult eingesetzt hat und das war die Voraussetzung, sonst hätte es ja alles nicht funktioniert, hätte es diesen Geniekult nicht gegeben, hätte es keine Mozartkugeln gegeben oder dann würden heute in Wien nicht die verkleideten Mozart-Veranstalter herumrennen und Tickets verkaufen für Mozart-Konzerte in Mozart-Originalkostümen. Nicht?
Also ist damit der Mensch Mozart eigentlich in gewisser Weise gescheitert?
Richtig. Ja, das war das, was ich versucht habe zu korrigieren mit meinem Film, was halt nur in Ansätzen natürlich gelingt, dass es mir um den Menschen gegangen ist. Um wie hat der gelebt? Also wie viel Miete hat er bezahlt für seine Wohnung?
Was hat er gegessen?
Genau. Und das ist das, was mich interessiert hat. Also sozusagen der Alltag. Weil er muss ja irgendwie gelebt. Und das Problem war, oder ist nach wie vor, ich erinnere mich an da war irgendein Jubiläum vor ein paar Jahren, dann haben die Dirigenten wieder irgendwelche Meldungen von sich, wo sie sagen, ja, der Mozart kommt ja aus dem Himmelreich, das ist ja nicht mit unseren Maßstäben zu messen. Na, wenn ich so herangehe, dann entgleitet mir diese Person, dann gibt's keine Kritik mehr, nicht? Also dann ist die Kritik unmöglich, dann ist Widerspruch unmöglich. Und das ist das, was ich eigentlich mit meinem Film oder mit meinen Büchern hervorrufen wollte, nämlich Widerspruch, dass man sagt, okay, man muss sich das einmal von anderen Seiten auch anschauen. Ich bin ein Verfechter des Fleisches, also das Fleisch hat bei mir Vorrang, der Geist interessiert mich in dem Fall weniger.
Nach 45 Mozart, also vorher wird er missbraucht für die Interessen der Nationalsozialisten, der bürgerlichen Kultur. Nach 45 wird er aber noch einmal neu kanonisiert, nehme ich mal an, weil er halt für die österreichische Identität wird er dann eigentlich zum Superösterreicher, zum verspielten, ein bisschen unpolitischen, lustigen Spaßmacher und natürlich touristisch zu verwerten.
Naja, es wird sehr widersprüchlich, weil am 1. Mai 1945 ist er in der Volksoper, im Ausweichquartier der Staatsoper, auf Befehl der sowjetischen Behörden in Wien die Hochzeit des Figaro gespielt worden, weil das war wichtig als identitätsstiftendes Merkmal. Nicht? Also das ist für mich schon absurd. 1941 waren die Nazis, haben den für sich missbraucht. Ich sage jetzt nicht, dass die Sowjets ihn missbraucht haben, aber sie haben Mozart hergenommen als identitätsstiftendes Merkmal für die Wiener, dass Ruhe einkehrt mit Mozart, nicht? Was ja auch ein bisschen absurd ist. Und derselbe Regisseur, ich glaube, er hieß Hartl, der 1943 oder so einen Mozart-Film gedreht hat, hat er dann Ende der 40er Jahre, ich glaube 48 mit dem Oskar Werner, den anderen Mozart-Film gedreht. Also da gab es ja so Kontinuitäten, nicht? Also und das war ein völlig anderer Mozart. Also das war der Mozart, wo man versucht hat, den einzubinden in diese Österreich-Ideologie sozusagen.
Am Schoß, absolut, von der Kaiserin, ja, genau, sitzend.
Genau,
ja.
Genau.
Also das heißt, also die Sowjets haben aber dann nicht rekurriert auf Beaumarchais, den Revolutionär, sondern auf Mozart, den Super-Ösi.
Ja, würde ich schon sagen. Ja. Es war einfach wichtig, um eine gewisse Ruhe einkehren zu lassen, um den Leuten auch sozusagen ein bisschen Normalität vorzuspielen eigentlich. Ne?
Wann fängt es dann eigentlich wirklich an, diese Super-Kitsch-Kommerzialisierung? Also diese Socken, Waschmittel?
Das hat angefangen 1991, was ich mich erinnere, mit dem 200. Todestag. Also da war ja plötzlich ein Mozart-Boom. Da war diese riesige Mozart-Ausstellung und rundherum haben halt dann diese ganzen Nebenevents angefangen. Und richtig schlimm ist es dann geworden 2006. Also das Mozart-Jahr 2006, 250. Geburtstag, wenn ich jetzt richtig rechne.
Ja, ja.
Das war richtig arg. Also da ist ja dann auch mein Film rausgekommen, sozusagen als Korrektiv, aber da bin ich ja lang gestanden auf weiter Flur sozusagen.
Aber den Menschen Mozart hätten wahrscheinlich trotzdem die Mozart-Socken oder Mozart-Würstel weniger gestört als die Salzburger Festspiele.
Ja, oder? Das glaube ich auch. Ich glaube, sowas hätte ihm vielleicht taugt, nur die
oder seinem Vater.
Dem hätte es sicher taugt. Ja, klar.
Ja, wenn wir dich schon da haben, ich denke mir, also außer Mozart bist du ja wirklich ganz untriebig. Und die letzten Bücher, die ich jetzt von dir gelesen habe, also letzten Sommer mal wieder Strandbadrevolution, weil es wirklich eines meiner liebsten Bücher von dir ist. Und wenn man das so schön im Strandbad nicht mehr lesen kann. Und jetzt Trockenes Feld, das ja im letzten Herbst rauskommen ist, da gibst du eigentlich auch viel vom Menschen Kurt Palm her.
Ja, das war eine lange Überlegung, wie lege ich dieses Buch an sozusagen. Es war nicht vom Anfang an klar, wie das ausschauen soll von der Struktur her. Das hat sich nach und nach entwickelt und irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, wenn ich das Buch weiterschreibe oder so schreiben möchte, wie ich mir das vorstelle, dass das funktioniert, dann muss ich alle Karten auf den Tisch legen. Also dann hat es keinen Sinn, wenn ich um den heißen Brei herumschreibe. Und das war eine harte Entscheidung, das gebe ich zu. Es war auch ein gewisses Risiko. Also der Verlag war jetzt nicht vom Anfang an so happy und haben gesagt, super Kurt, super, sondern die haben gesagt, puh, ja, schauen wir mal, ob es funktioniert, weil du weißt ja vorher nicht, funktioniert so ein Buch oder funktioniert es nicht. Und ich habe gesagt, okay, wenn wir das machen, dann machen wir es also so, dass da wirklich keine Tabus gibt. Du hast das ja gelesen, die Auseinandersetzung mit der Geschichte meines Vaters, das war natürlich hart, aber das konnte ich auch nur so schreiben, wenn ich da sozusagen jetzt sehr persönlich rangehe. Also das allein aus einem objektiven Standpunkt abzuhandeln, das hätte in dem Fall nicht funktioniert. Ja.
Also, ich meine, was ich an den Büchern so schätze, ist, dass sie einerseits so zugänglich sind, dass sie aber auch mit ganz, also kleinteilig zum Teil, mit ganz genialen Einwürfen arbeiten und andererseits also wirklich vergnüglich zu lesen und doch tiefsinnig sein. Und ich meine, was ist das für ein Prozess? Also wie kommst du da
dahin? Also jetzt nur mal kurz auf Mozart zurück. Da war das Prinzip der fröhlichen Wissenschaft für mich. Also ich versuche schon, so ausführlich wie möglich zu recherchieren, aber das dann so zu präsentieren, dass das eigentlich jeder kapiert auf Deutsch gesagt. Also mich interessieren da keine hochwissenschaftlichen Abhandlungen, sondern wenn ich schreibe über die Reisen oder über die, was weiß ich, die Hinrichtungen in Salzburg, dann so, dass da eigentlich jeder nachvollziehen kann und jeder seine Schlüsse ziehen kann. Und der andere Punkt ist, ich glaube, das hängt schon ein bisschen mit meiner Herkunft zusammen. Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich habe zwar studiert, allerdings bestand mein Studium in erster Linie im Studium der Menschen sozusagen oder der sozialen Verhältnisse. Also ich habe zwar Germanistik studiert, aber mir hat mehr interessiert, was passiert außerhalb der Uni, ja, und der Lehrsäle oder der Hörsäle. Das hat sich dann niedergeschlagen in meiner Herangehensweise, dass ich versuche also eher das so zu präsentieren, dass man einen relativ leichten Zugang findet zu den Sachen, die ich schreibe.
Ne? So hätte ich Studium auch immer verstanden. Das Problem ist, sie machen es uns so schwer heutzutage. Ja. Ja, also das ist sicher eine Gemeinsamkeit von uns. Eine andere Gemeinsamkeit ist ja, ich meine, das habe ich ja wirklich bis zum Trockenen Feld so nicht bewusst gehabt, ist, dass eigentlich deine Familie auch aus Kroatien ist. Mhm. Ne? Also, die Häuser von, also meine Familie hat da auch, also ist ein bisschen verteilt, aber hat eigentlich ein Haus gehabt, ganz in der Nähe von der Gegend, die du beschreibst.
Mhm. Naja, was jetzt interessant war in den letzten Monaten, dass ich unglaublich viele Zuschriften bekommen habe von Leserinnen und Lesern, die jetzt auch angefangen haben, über ihre Herkunft zu recherchieren. Also das hat mich wirklich verblüfft. Wir haben auch verblüfft, die durchweg sehr, sehr guten Kritiken. Ich habe noch nie so viele und so gute Kritiken gekriegt für ein Buch. Nämlich vor allem auch in der Quantität, dass es so viele waren. Und ich dürfte da irgendwie so einen Art Nerv drauf haben bei Leuten, die sich auch gefragt haben, woher kommen wir eigentlich? Also was bedeutet Herkunft zum Beispiel? Und das ist natürlich ein riesiges Thema in unserer Zeit. Wir leben heute, ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende Wienerinnen und Wiener sind woanders geboren als in Österreich oder in Wien. Die Nachkommen fragen sich also, woher sind eigentlich meine Vorfahren? Und ich wusste das ja alles nicht. Verstehe? Ich habe gewusst, dass meine Eltern aus Jugoslawien sind. Das habe ich gewusst. Aber woher sie genau kommen sind, das habe ich nicht gewusst. Also das habe ich erst mir sozusagen angeeignet im Zuge der Recherchen zu diesem Buch. Die Recherchen haben sehr lang gedauert und die waren langwierig und kompliziert, weil die meisten Leute tot waren. Und zur Zeit, als meine Eltern lebten, habe ich nicht gefragt, weil es mich nicht interessiert hat, weil ich andere Sachen zu tun hatte. Und meine Eltern konnten nicht darüber reden, weil sie traumatisiert wurden. Das ist für mich eine Erklärung. Es gab schon andere, die permanent geredet haben, aber das war auch ein Ort der Traumabewältigung, wo die Kinder gesagt haben, ich kann das nicht mehr hören, nicht? Also das ist ein interessantes, das haben mir nämlich jetzt alle Leute erzählt, die gesagt haben, du, ich weiß eigentlich auch nicht viel mehr, obwohl ich meine Eltern dauernd geredet habe, weil ich nicht mehr zuhören konnte, weil ich das nicht mehr hören konnte, diese Fluchtgeschichten und das und das und das ist uns passiert und das war bei uns irgendwie tabu, nicht? Also diese ganzen, auch dass meine Eltern bis 1956 staatenlos waren, dass ich als Staatenloser geboren worden bin, das habe ich erst vor, ich glaube vor 2 Jahren erfahren, nicht? Über die Dokumente, die ich ausgegraben habe. Aber da wurde mir auch klar, mein ambivalentes Verhältnis zu Österreich, nicht? Weil im Geburtenbuch steht zum Beispiel, wo alles aufgelistet ist, wann die Geburt war, wann die Nachgeburt gekommen ist, welche Verletzungen ich habe, keine zum Glück. Ja. Und dann steht zuständig, also welcher Staat ist zuständig für meine Eltern und für mich, das steht Jugoslawien. Nicht? Und also wenn das war 1956, hat mein Vater bereits 11 Jahre lang als Hilfsarbeiter geschuftet in dem Land, meine Mutter als Dienstmagd und als Küchenhilfe. Und dann wird man geboren oder meine Eltern sind dann noch 11 Jahre staatenlos immer noch und dann sagen sie, okay, zuständig sind wir nicht als Staat, die Jugoslawien ist zuständig für euch. Nicht? Daraus erkläre ich mir auch mein ambivalentes Verhältnis zu Österreich, ne? Dass ich da eigentlich nie so das Gefühl hatte, ich bin jetzt da Österreicher und ich habe deshalb wahrscheinlich unbewusst schon 1973 den Dienst beim Bundesheer verweigert, weil ich so, ich will keine Waffen angreifen für dieses Land, ne? Aber das sind Dinge, die erfährt man erst, wenn man halt sich lang genug damit beschäftigt und sind viele, viele Dinge erst mir klar geworden aufgrund der Beschäftigung. Ich habe nicht gewusst, dass mein Vater bei der SS-Polizei war. Ich habe immer gedacht, er war bei der Wehrmacht. Ne? Da habe ich mir gedacht, okay, das ist vielleicht weniger schlimm, was ja auch nur eine Hilfskonstruktion ist. Ne?
Also gerade am Balkan und im Osten.
Oder Wunschdenken. Ja, ja, Wunschdenken. Also das ist ein Eiertanz gewesen. Also diese Beschäftigung natürlich mit der Kriegsgeschichte meines Vaters war ein Eiertanz, weil ich immer gehofft habe, hoffentlich finde ich keine Dokumente, aus denen hervorgeht, dass das Regiment, wo er dabei war, bei irgendwelchen Massenexekutionen dabei war, nicht? Also das, aber das ist wieder die Antwort auf die Frage, wie ich da herangehe. Und ich habe gesagt, die persönliche Herangehensweise, wenn, dann kehren alle Karten auf den Tisch. Also dann nutzt nichts, wenn ich jetzt dann das umschreibe und sage, ja, er ist 42 eingezogen worden und 45 war er wieder da, wie es ja oft war bei diesen Biografien, nicht? Von gleichaltrigen wie von meinem Vater, wo es dann geheißen hat, okay, 42 oder 39 wann ist er in den Krieg gekommen und 1945 ist er wieder zurück aus der Gefangenschaft und es waren dann diese Leerstellen, nicht? Und diese Leerstellen, die gab's bei uns, nämlich, dass man nie darüber geredet hat, die füllen sich dann irgendwie mit mysteriösen Dingen und das sind dann die Traumata, die dann irgendwie auftauchen, nicht?
Ja, lieber Kurt, also es ist total spannend, dir zuzuhören. Ich meine, gerade wir als Geschichte-Podcast, also ich sage auch immer, was ist Geschichte? Im Endeffekt ist es die alte Frage, woher komme ich, wer bin ich, wohin gehe ich? Vielleicht können wir dich gerade jetzt im Jahr 2025, also das ist ja auch doch ein ganz wichtiges, rundes Jubiläum, noch einmal zu dem Thema sprechen bei uns im Podcast. Würde uns sehr freuen. Ansonsten bleibt mir, glaube ich, für heute zu sagen, lieben herzlichen Dank, lieber Kurt Palm, fürs Kommen. Und es verabschieden sich Andreas.
Walter, danke für die Einladung und ich verabschiede mich als Kurt Palm.
Wichtige Information. Unser erster Tipp zum Thema Mozart kommt natürlich von unserem Gast und trägt den Titel »War Mozarts Vogel ein Genie?« Die gesammelten Kolumnen von Kurt Palm in der Wiener Stadtzeitung Falter beantworten alle Fragen zum Menschen Mozart und werden überdies um Zeichnungen von Tex Rubinowitz ergänzt. Kurt Palms Mozart-Film Der Wadenmesser aus dem Jahr 2004 ist gemeinsam mit Palms Adalbert-Stifter-Film Der Schnitt durch die Kehle in der Edition Österreichischer Film von Hornzl, der Zeitung Der Standard und dem Filmarchiv Austria erschienen und über diese zu beziehen. Eine ganz andere Form der Annäherung, aber nicht minder empfehlenswert, stellt die 20 Jahre ältere filmische Annäherung des Altmeisters Miloš Forman, Amadeus, dar. Anschließend kann man dann mit der Lektüre von Laurenz Lüttekens Monographie Mozart, Leben und Musik im Zeitalter der Aufklärung. Und zu guter Letzt eine schwere Empfehlung abseits von Wolfgang Amadeus Mozart, Kurt Palms neuester Roman Trockenes Feld. Eine Aufarbeitung Palms eigener Familiengeschichte, ebenso schön wie berührend.